SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Seit Wochen ist die Lage in Afghanistan ein bestimmendes Nachrichtenthema. Der Abzug der internationalen Truppen, die Machtübernahme durch die Taliban, die Szenen am Flughafen von Kabul, das Drama um die vergessenen Ortskräfte. Wenn es nun um die Zukunft des Landes geht, wird nicht zuletzt über die Situation der afghanischen Frauen viel gesprochen, deren Rechte, so fürchtet man, die Taliban wohl bald drastisch beschneiden werden. Unser Studiogast heute ist Nadia Nashir Karim, die selbst in Kunduz und Kabul aufgewachsen ist und sich seit vielen Jahren von Deutschland aus um die Sache der Frauen in Afghanistan kümmert. Der afghanische Frauenverein, den sie leitet, hat dort Schulen für Mädchen finanziert, Brunnen bauen lassen oder sich um die medizinische Versorgung auf dem Land gekümmert. Hallo nach Hamburg, Frau Nashir Karim.
Hallo, guten Tag.
Wenn Sie derzeit mit afghanischen Mädchen sprechen, die auf eine ihrer Schulen vielleicht gegangen sind und selbstbewusst in die Zukunft blicken und die erste Taliban-Herrschaft in den 90ern gar nicht miterlebt haben, wie geht's diesen Mädchen? Was erzählen die Ihnen?
Naja, mit Sorge, weil sie nicht wissen, was sie erwartet für die Zukunft. Inzwischen ist es ja so, dass 4 unserer Schulen geöffnet sind. Und die Mädchen selbst vom 1. bis 6. Schuljahr sind ja die Schulen geöffnet, auch für die Mädchen. Und vom 7. bis 12. nicht. Aber auch die Jungs, die dürfen auch nicht zur Schule gehen, auch wegen der Sicherheitslage, sagt man. Warten wir mal ab. Die Mädchen, sie warten zu Hause, also die Älteren. Und ja, sie sind besorgt und wissen nicht, wie die Zukunft jetzt aussieht. Die Regierung hat sich nicht gebildet und man weiß nicht.
Frau Nashir Karim, vor einer guten Woche erst haben 31 afghanische Frauen sich mit einem Dilemma an die deutsche Bundeskanzlerin gewandt. Die waren sogenannte Ortskräfte, teils jahrelang für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit tätig, würden gern ausreisen. Nur dürfen sie als Singles keine Angehörigen mitnehmen, also Eltern oder Geschwister. Die wiederum sind aber wirtschaftlich von ihnen abhängig in Afghanistan. Und jetzt fragen diese Frauen Angela Merkel, wie sollen wir wählen zwischen unserem Leben und unserer Freiheit auf der einen Seite und unserer Familie auf der anderen Seite? Wie typisch sind solche Fälle?
Naja, ist es ja in der Regel so, dass die Familie eine große Rolle spielt, der Zusammenhalt der Familie, dass sie immer zusammenreisen mit ihren Kindern und Lebenspartner. Und ganz alleine zu verreisen, so wie ich das verstanden habe, das wird schwierig sein. Das widerspricht, sagen wir mal, der afghanischen Realität vorbei.
Von daher hat aber auch viele, glaube ich, diese Vorstellung von afghanischen Frauen als Ernährerinnen erstaunt. Also ist nicht den meisten untersagt, überhaupt einem Beruf nachzugehen? Oder ist das ein falsches Bild, das da bei uns entstanden ist?
Ich glaube, es ist schon ein sehr einseitiges Bild. Mhm. Und zwar ist das ja so, aufgrund des Krieges sind ja viele Frauen auch, sie müssen ja auch arbeiten. Viele Männer sind im Krieg gefallen, über 1,5 Millionen. Viele Männer sind auch drogenabhängig und dazu auch noch die wirtschaftliche Lage ist sehr schwierig. Also viele Frauen müssen arbeiten, so wie in Deutschland auch die Trümmerfrauen. Das heißt, bei unseren Projekten, was wir haben sehr, sehr viele solche Berichte, dass viele Frauen auf eigene Beine stehen müssen und sie möchten auch. Also sie wollen auch ihr eigenes Geld verdienen. In den 20 Jahren, vor allem in den Städten, gab es ja auch viele Frauen, die berufstätig waren. Früher auch. Also ich habe ja in den 60ern, 70ern auch in Afghanistan, Kunduz oder Kabul, auch da gab es zum Beispiel Lehrerinnen, Ärztinnen. Das sind so typische Frauenberufe. Auf dem Land ist das wiederum anders. Da gibt es große Unterschiede.
Wie ist es denn auf dem Land? Also da ist das ja, Leben ja wohl sehr archaisch organisiert. 3/4 der Frauen sind Analphabetinnen. Viele, so habe ich das mitbekommen, tragen gar keinen eigenen Namen, sondern den ihres Mannes. Also wie würden Sie da die Situation beschreiben und ist da Bewegung möglich?
Da ist eine relative klare Struktur. Die Frauen werden als Versorger für Haus und Hof definiert, dass sie auch auf ihren kleinen Landschaften, zum Beispiel mit ihren Männern im Lande arbeiten und nachmittags passen sie auf die Kinder auf. Und durch den Krieg, zum Beispiel, wir haben ganz viele Schneiderinnen ausgebildet. Und diese Schneiderinnen, wenn sie jetzt einen Beruf haben und vor allem Lesen und Schreiben, in allen unseren Projekten ist Lesen und Schreiben und eine berufliche Bildung sehr wichtig, wenn sie ihr eigenes Geld verdienen und lesen und schreiben können, dass sie die gesamte Familie bilden können, dass sie kleine Betriebe aufbauen. Also die Gesellschaft hat sich verändert aufgrund des Krieges. Die Strukturen haben sich geändert. Es ist ein patriarchales Gesellschaft in Afghanistan, aber es gibt immer auch trotzdem innerhalb der Familie viele starke Frauen, die dann vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so stehen, aber wir reden immer von stille Heldinnen, die für sie eine Selbstverständlichkeit ist, dass Bildung sehr wichtig ist, dass ihr Beruf sehr wichtig ist und vor allem, dass sie auch weiterleben müssen. Entweder der Krieg stärkt eine Frau oder es bricht sie und macht sie kaputt.
Hätte denn gesamtgesellschaftlich da der Einsatz der USA und auch Deutschland in diesen letzten 20 Jahren mehr bewirken können oder müssen? Hätte man da mehr eingreifen können?
Ja, natürlich, indem es auch viel mehr die zivile Projekte hätten auch mehr unterstützen müssen. Die Militärlastigkeit war zu hoch, vor allem bei den Frauen. Also wir als eine Hilfsorganisation hören so viele Projekte, die nicht mehr finanziert werden, die einfach zumachen, weil sie einfach keine Gelder mehr bekommen. Die sagen immer, eine neue zarte Pflanze, das muss blühen wie ein großer Baum werden und das muss weiter unterstützt werden, die Zivilgesellschaft, die Frauen.
Die Taliban geben sich ja bisher relativ gemäßigt. Sie wollten auch zukünftig Schulunterricht für Mädchen erlauben, für Frauen auch bestimmte Berufe zumindest zugänglich machen. Aber dann hieß es wieder, die Frauen sollten jetzt erstmal zu Hause bleiben, weil die Männer der Taliban da noch nicht dran gewöhnt seien. Das ist schon fast ulkig. Ist das Selbstkritik oder wie ernst meinen die das?
Also sie haben ja jetzt erlaubt, dass die Mädchen zur Schule gehen. Seit ungefähr circa 1 bis 2 Wochen bei uns alle, unsere 4 Schulen, eine Schule bis zum 12. Schuljahr. Die Mädchen können zur Schule gehen und die Jungs auch. Aber die Jungs dürfen ja auch nicht ab dem 7. Schuljahr zur Schule gehen und Mädchen auch gar nicht. Was für eine Politik dahinter steckt, das ist wirklich sehr schwierig jetzt zu sagen. Nur die Menschen, die sind aufgrund der Erfahrung, was in den 90er Jahren passiert ist, diese Erfahrungen, vor allem die junge Generation, sie kennen die Kriegsfolgen, sie kennen die Geschichten, die Erzählungen aus ihren Eltern, sie sind skeptisch. Ich bin täglich im Kontakt, mehrere Stunden. Einige Frauen, sie arbeiten. Das Gesundheitsministerium ist geöffnet, aber alle anderen Ministerien gar nicht, weil es ja auch noch keine Regierung gibt. Also es ist ein politisches Vakuum.
Es gab, das fand ich sehr beeindruckend, in Kabul auch Demonstrationen von Frauen gegen Einschränkungen durch die Taliban. Die wurden zum Teil mit Gewalt beendet. Also ein großer Mut zeigt sich da und eben schon auch ein Selbstbewusstsein. Was können diese Frauen bewegen?
Ja, diese Frauen, die auf den Straßen gehen und in vielen Städten, und das nimmt ja jetzt auch zu, was ich heute auch aus Afghanistan gehört habe, die sagen, hier stehen wir wollen die Errungenschaften und wie das vor in den letzten 20 Jahren waren, wieder das zurückbekommen. Das soll auch ein Appell an vielen Ländern sein, die in Afghanistan beteiligt waren und Frauen so viel versprochen haben, dass sie unterstützen. Also in jeder Hinsicht, sowohl politisch als auch humanitär. Also Afghanistan darf nicht alleine gelassen werden.
Was bedeutet das denn für Ihre Arbeit? Also wir sprechen gleich noch ausführlich über die Projekte, die Sie im Land haben. Aber vielleicht zuerst, was bedeutet die Rückkehr der Taliban jetzt ganz aktuell? Da hat sich ja in kürzester Zeit fast alles verändert. Womit sind Sie gerade beschäftigt, Tag für Tag?
Ja, in der Tat. Wir waren so mittendrin bei der Planung für die Binnenflüchtlinge. Wir saßen in unserem Büro mit unserem Team und gleichzeitig auch unsere Schüler und Schülerinnen. Sie waren mittendrin und haben ihre Prüfung gemacht. Und dann, als sie Kabul erobert haben, haben wir gesagt, jetzt sind alle nach Hause gegangen, aus Sicherheitsgründen. Die Schulen waren geschlossen, aber auch die Versorgung der Stadt. Das ist alles fast 50-60% teurer geworden. Lebensmittelpreise, Benzin. Das Problem war auch mit den Banken. Viele Menschen, unsere Projektmitarbeiter, haben gesagt, wir haben auch zum Teil kein Geld. Wir können jetzt die Miete auch nicht bezahlen. Viele Geschäfte waren zu, inzwischen sind die Geschäfte wieder auf. Das ganze Leben hat sich verändert, total. Und das hat wiederum auf uns auch, auf unsere Arbeit auch bewirkt. Und dazu kam es auch noch, dass unsere Mitarbeiter, die das Haus verlassen wollten, unsere Lehrerinnen, Ärztinnen, Hebamme, die ersten Tage waren sie auch vorsichtiger. Sie hatten auch Angst. Sie wussten gar nicht, die Wege von A in B zu gehen. Es gibt viele bewaffnete Gruppierungen, Banditen. Sie wissen gar nicht, wer ist der Feind, wer ist der Freund. Für sie ist das ganz schwierig. Aber ich habe heute zum Beispiel mit einem unserer Mitarbeitern gesprochen. Wirklich, die afghanischen Frauen sind richtig zäh und tough und sie sagen, ich diene mein Land, ich will meinen Menschen helfen, sei es Hebamme, sei es Ärztin. Sie verlässt das Haus, sie trägt ein größeres Schleier und fährt öffentliches Verkehrsmittel, wo es dann getrennt ist, Männer und Frauen. Aber sie sagt, jetzt ist das ein bisschen ruhiger geworden, ich kann das Haus verlassen, ich kann zur Arbeit gehen, aber trotzdem habe ich auch Angst. Man weiß nicht, wie die Zukunft auch aussieht. Ganz, ganz schlimm ist es, Afghanistan droht eine humanitäre Katastrophe. Was geschieht mit den 18 Millionen Menschen? Wir haben einen ganz schlimmen, harten Winter, also minus 20, 15 Grad wird in bestimmten Teilen sein, weil wir ein kontinentales Klima haben. Wir haben eine ganz schlimme Dürre und dazu kam auch noch Corona. Also es gibt so viele Sachen, das droht eine humanitäre Katastrophe, wenn das Land nicht weiter geholfen wird.
Ich glaube, 6 Projekte von Ihnen sind zurzeit in Afghanistan aktiv, darunter etwa Schulen für Mädchen. Wir haben es schon kurz angesprochen. Erzählen Sie doch noch, Frau Nashe-Karim, was sind das für Schulen? Was passiert da vor Ort?
Ja, unsere Projekte sind 4 Schulen in 3 Provinzen. 2 Schulen sind Jungs und Mädchen und 2 Schulen sind reine Mädchenschulen. Und die sind in 3 Provinzen, bei Kabul und bei Kunduz und bei Ghazni. Also da sind die Location und gerade keine Orte, wo es besonders ruhig ist. Aber dennoch, wir betreiben sie schon seit fast 20 Jahren und das läuft gut. Ich habe gerade jetzt ein Ergebnis, dass 13 Abiturientinnen die Aufnahmeprüfung an der Uni geschafft haben von 2 unserer Schulen, 2 also Mädchen. Einige arbeiten auch. Wir haben eine Evaluation erstellt, ob sie auch alle berufstätig sind und sie arbeiten als Ärztinnen, Ingenieurin, Lehrerin. Also momentan sitzen sie jetzt zu Hause, die Lehrerin nicht, aber alle anderen Bereiche ist geschlossen. Wir bohren Brunnen in 2 Provinzen, bei Kunduz und bei Kabul, auch abgelegen, weil das Wasser ist rar und sauberes Trinkwasser ist ein höchstes Gut. Und dieses Projekt wurde auf Initiative von unser Schirmherr, der leider sehr früh verstorben ist, Roger Willemsen, der in Afghanistan mehrmals da war, entstanden. Und wir haben inzwischen über 140.000 Menschen, wo wir mit sauberem Trinkwasser versorgen. Wir haben ein Projekt mit behinderten Frauen, die lesen und schreiben und den Beruf erlernen, weil es ganz wichtig ist. Auch viele anderen Projekte, wo sie berufsbildende Maßnahmen haben, Computerprojekte und so. Also wir sind in ganz engem Kontakt und das telefonieren wir sehr, sehr lange immer.
Wie wurde sowas wie Mädchen, die Abitur machen, überhaupt in der Bevölkerung und von den Männern aufgenommen? Denn eingeschränkte Frauenrechte und religiösen Konservatismus gab es ja auch vor den Taliban. Hatten Sie da mit viel Widerstand zu kämpfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Nein, im Gegenteil. Eine unserer Praktikanten, wir haben ja auch ganz viele Praktikanten, sie hat ihre Arbeit geschrieben und zwar hat sie einen Fragebogen erstellt an alle Eltern, Vätern, Brüdern, Müttern, was sie denken, an 600 Schülerinnen. Und sie haben gesagt, sie finden das ganz toll, ich kann nicht lesen und schreiben, haben die Väter und Brüder geschrieben, ich bin Analphabet, aber ich möchte, dass meine Tochter Ingenieur wird, Ärztin wird. Ich finde das ganz toll, wenn ich nach Afghanistan gehe, dann plötzlich sitzen da ganz viele Dorfältesten bei uns im Büro und jeder bringt seinen Antrag. Ich sage, was kann ich für Sie tun? Ja, baut für unsere Mädchen eine Schule. Ich bin Analphabet, ich kann nicht, aber meine Tochter muss eine bessere Zukunft haben. Das heißt, Bildung hat einen ganz anderen Image bekommen. Es hat einen sehr positiven Image bekommen. Und das war eigentlich, als 10 Jahre lang Afghanistan von der Sowjetunion damals besetzt war, das war nicht so, weil da haben sie immer Angst gehabt, dass es so politische Propaganda ist. Und die gab es ja aber auch mit Marxismus, Leninismus. Das nenne ich immer als eine erfolgreiche, unsichtbare, positive Veränderung. Diese Bewusstseinsveränderung bei der Bevölkerung, wie wichtig Schulen auch sind.
Das ist ja schon interessant, weil es nach dem Scheitern dieses Militäreinsatzes jetzt ja auch vielfach hieß, Nation Building von außen, das geht halt nicht. Man kann nicht Demokratie nach Afghanistan importieren. Bei Ihrer Arbeit funktioniert das offenbar, dass es da vorwärts geht. Was ist das für ein anderer Ansatzpunkt?
Es ist so, dass wir nicht alleine sind. Es gibt viele andere Organisationen, die genauso gut und erfolgreich auch arbeiten, auch nationale Organisationen in Afghanistan. Unser Erfolg ist das auch, dass wir immer ein Projekt machen, wenn die Leute sagen, wir brauchen das. Also wir sagen nie, das muss so und so gemacht werden, sondern die sagen, baut für unsere Mädchen eine Schule. Dann sage ich, was könnt ihr helfen? Dann sagen sie, okay, wir stellen euch ein Grundstück zur Verfügung. Dann sage ich, okay, wir brauchen die Papiere, die Genehmigung. Dann ist es in die Genehmigung. Dann reden wir mit den Dorfältesten. Und wenn die Dorfältesten, wenn man alle zusammenkommt, dann sage ich, wer kann unsere Sicherheit gewährleisten? Und sie stehen hinter uns. Das heißt, wenn der Bedarf vor Ort ist und die Menschen uns unterstützen, dann klappt das auch so genau bei den Brunnen. Sie sagen, hier haben wir Brunnen und ein Bauer gibt uns ein Grundstück zur Verfügung. Und dann der andere Bauer sagt, ich versorge sie mit Essen. Und der andere sagt, die können bei uns schlafen. Und der andere sagt, die Wege, wenn sie ihre Wege transportieren, da geht es viele so landwirtschaftliche Wege kaputt. Sie bringen das in Ordnung. Das heißt, weil sie das sauberes Wasser brauchen, unterstützen sie uns. Und das ist nämlich die Kernaussage bei der Entwicklungshilfe. Man muss immer den Bedarf vor Ort festlegen, was die Menschen brauchen, was notwendig ist, und zweitens personelle Ressourcen. Wir setzen immer Leute aus den Dörfern. Also sie müssen vor Ort sein, sie kennen die Mentalität, die kennen die Sprache, nicht nur verbal die Sprache, sondern auch, sie werden auch akzeptiert. Das ist die Grundvoraussetzung und so klappt das. Aber man muss langen Atem auch haben. Ne? Also man muss nicht zweifeln. Wir haben natürlich auch Zeiten gehabt, wo es sehr schwierig war, aber einfach am Ball bleiben.
Sie haben vorhin schon Roger Willemsen erwähnt, der bis zu seinem Tod 2016 10 Jahre lang Ihr Schirmherr war, des afghanischen Frauenverbands. Seit 2017 ist nun Herbert Grönemeyer Botschafter des Vereins. Was macht der?
Ja, wir sind wirklich sehr froh und stolz, dass Herbert Grönemeyer unser Botschafter ist. Herbert Grönemeyer ist, nachdem Roger Willemsen so früh verstorben ist und sich sehr für Afghanistan eingesetzt hat und immer noch seine Bücher zugunsten des Vereins, der Erlös auch verkauft wird, war Herbert Grönemeyer ja sein Freund. Er fragte uns, was er für uns tun kann. Und wir fragten ihn, ob er unser Botschafter wird. Und er hat zugesagt. Und da waren wir auch sehr froh. Er gibt seine Konzerte für den afghanischen Frauenverein. Er setzt sich ein. Er macht Aktionen für uns. Er gibt seinen Namen. Er spendet uns. Und es gibt eine große Community von seinen Fans, die uns auch dabei unterstützen. Und wir kriegen großartige Mails. Und das ist für uns natürlich etwas sehr Schönes.
Der afghanische Frauenverein engagiert sich seit knapp 20 Jahren von Deutschland aus für Frauen und Kinder in Afghanistan. Und seine Vorsitzende Nadia Nashir Karim ist heute unser Gast in SWR 2 Tandem. Sie sind in Kunduz aufgewachsen und zur Schule gegangen, Frau Nashir Karim. Sie haben Mitte der 70er in Kabul ein Studium begonnen. Wie haben Sie damals die Situation der Frauen und der Mädchen erlebt?
Ja, das war eine offene, liberale Stadt Kabul. Ich bin morgens zum Gymnasium gegangen um 6 Uhr, habe mit den Jungs Basketball und Volleyball gespielt. Danach habe ich Germanistik studiert. Nachmittags ging ich im British Council und habe Englisch gelernt. Ich war von morgen bis abend ständig unterwegs. So sah das Leben aus. Wir waren, also das war eine offene, liberale Stadt und Kunduz war es noch ein bisschen ländlicher, aber Kabul viel offener und freier.
Warum hat sich das so verändert?
Ja, gute Frage. Ich sage es immer ganz, vielleicht so ganz platt, dass der Kommunismus den Fundamentalismus erzeugt hat und so das eine Extreme das andere Extreme erzeugt hat. Und wir Frauen, vor allem wir sind immer die Leidtragenden unter diesen politischen Schwankungen immer gewesen. Wenn man für Afghanistan arbeitet und sich für das Land einsetzt, man muss am allerwichtigsten ist die Geschichte dieses Landes kennenlernen.
Nämlich vor allem?
Seit 30 Jahren fast arbeiten wir für diesen Verein. 92 haben wir uns gegründet. Das war eine Zeit, wo Afghanistan aus der Weltöffentlichkeit auch verloren war. Also ich muss da zu Ihrer Frage, kann ich die wirklich ganz schwierig kurz beantworten. Ich sage Ihnen ein Bild. All diese 29 Jahre kann ich Ihnen bildlich beschreiben, dass wir so auf einer staubigen Straße uns bewegen und 20 Kilometer nach vorne geschleudert werden, viel Erfolg haben, dann gibt es Stillstand, dann fallen wir auf die Nase, dann bluten wir, dann bleiben wir da hängen und dann krabbeln wir nach und nach und dann fliegen wir wieder hoch und dann werden wir zurückgeschleudert. So ist das immer mit den Frauen hin und her.
Es war eine wechselhafte Geschichte einfach, ne? Vom Einmarsch der Sowjets dann über die Mujahedin und dann.
Genau, 10 Jahre lang haben die Sowjets das Land erstmal 79 sind sie einmarschiert, 98 sind sie abgezogen. Es gab einen Friedensvertrag in Genf mit Sowjetunion und USA, wo sie leider weiterhin die beiden Großmächte auch Waffen geliefert haben. In einem Land, wo Waffen geliefert wird, kann nie ein Frieden kommen. Also war kein richtiger Frieden. Das wusste man. Und die legitime Bevölkerung Afghanistan, die damaligen Mujahedin, die waren nicht bei diesen Friedensverhandlungen dabei. Und das Gleiche passiert natürlich auch jetzt, oder ist das auch vor anderthalb Jahren, als die Doha-Gespräche waren, da hätte die Zivilgesellschaft sein müssen, auch die legitime afghanische Regierung. Mit denen wurde ja keine Friedensverhandlung gemacht von den Amerikanern, weil die Amerikaner waren daran interessiert, einfach Terrorbekämpfung zu machen, aber an die Zivilisten und was mit den Frauen geschieht, das hat sie gar nicht interessiert. Stellen Sie sich mal vor, 2,2 Billionen US-Dollar ist in dem Lande von den Amerikanern eingeflossen. Was ist da geblieben? 240.000 Menschen sind ums Leben gekommen, also Afghanen. Und davon waren 41% Frauen und Kinder innerhalb 20 Jahre. Das ist so das Negative. Es gibt natürlich auch positive Sachen. Also wichtig ist, es muss einfach alles evaluiert werden. Man muss ehrlich sein zum afghanischen Volk und auch Eigenkritik ist auch wichtig, weil es gab Korruption und es gibt auch Korruption und die Regierung, warum die Menschen auch unzufrieden waren. Es gibt so viele Faktoren und Afghanistan ist ein sehr komplexes Land.
Sie haben diese ganze Entwicklung von Deutschland aus grundsätzlich verfolgt. Erzählen Sie vielleicht noch kurz, ich meine, Sie haben Germanistik studiert nach einer Sprachausbildung in Deutsch und Englisch. Warum diese Richtung und wie kam es dann, dass Sie mit 20, 1975 nach Deutschland gezogen sind?
Ich habe ganz kurz an der Uni Germanistik studiert, weil mich das Land auch interessierte, weil meine Großmutter aus Worms stammt. Mhm. Sie hat 40 Jahre lang in Afghanistan gelebt, weil sie in den 20er Jahren sich in meinem Großvater verliebt hat und nach Afghanistan gegangen ist und ein abenteuerliches Leben hatte. Also ich hatte schon deutsche Wurzeln. Mit 13 Jahren war ich schon in Deutschland gewesen. Und als ich 20 war, ich habe meinen Mann kennengelernt. Wir haben geheiratet und er ist Mediziner. Er wollte seine Fachausbildung beenden als Stipendiat der deutschen Schule, die Nejad-Schule in Kabul. Wir sind alle nach Deutschland gekommen, dass er sein Studium beendet und dass wir irgendwann mal wieder zurückkehren. Und als wir hier waren, begann der Krieg und dann sind wir hier geblieben, die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt und wie das Leben ist. Unsere Kinder sind geboren, unsere zwei Söhne und ja, inzwischen auch Enkelkinder, so wie das Leben ist.
Wie oft und für wie lange waren Sie dann selbst in all diesen Jahren in Afghanistan?
Jedes Jahr mehrere Wochen, manchmal auch 1 bis 2 Monate. Also einmal bis zweimal. Meine erste Reise war, damals waren unsere Kinder klein. Ich habe 1993 mit anderen Mitgliedern von unserer Frauenorganisation eine Delegation geleitet von der GIZ damals. Da gab es ein Programm, Fachkräfteprogramm Afghanistan, wo afghanische Fachkräfte...
Also die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit.
Genau, genau. Und das war die erste Reise und seitdem eigentlich jedes Jahr und ja immer. Wir haben in zwei Ländern gearbeitet. Unsere Hauptprojekte waren vorwiegend ganz viel in Pakistan. Da hoffe ich nicht, dass da wieder die ganzen Flüchtlinge, die afghanischen Flüchtlinge kommen. Ich hoffe, dass das Land jetzt sich stabilisiert, weil man macht ja jetzt auch wieder Lager und die Möglichkeiten. Also wir haben sehr viel in zwei Ländern haben wir gearbeitet, in Pakistan und Afghanistan, an der Grenze in Peshawar.
Wenn Sie dort sind, haben Sie dann noch sehr starke Heimatgefühle, auch wenn sich dieses Land sehr verändert hat seit Ihrer Jugend?
Ja, wissen Sie, wenn man 20 Jahre lang in einem Land gelebt hat, das prägt so sehr, ich sage es immer, Afghanistan ist meine emotionale Heimat und Deutschland mein rationales. Hier habe ich studiert, hier habe ich das Schöne von Deutschland mit wunderbaren Schriftstellern und dieses Reichtum und das Kulturelle gelernt. Also wir haben den Kunduz zum Beispiel, haben wir auf Weihnachten gefeiert. Wir haben aber auch die islamische Feiertage gefeiert. Wir haben auch das Navruz gefeiert. Das war ein offenes Haus bei uns, ein liberales Haus. Und meine Großmutter, die kam immer, meine deutsche Großmutter, über Hindukusch mit ihrem kleinen VW angereist, mit Bravo und mit Schokolade Weihnachten. Und ich kenne das alles. Also in beiden Kulturen bin ich aufgewachsen.
Eine der ersten Reaktionen der deutschen Bundesregierung, Frau Nasheed Karim, nach der Machtübernahme der Taliban war, dass man die Entwicklungshilfe erstmal ausgesetzt hat. Was bedeutet das? Welchen Effekt wird das im Land haben?
Ich finde es zynisch. Was ist mit der Bevölkerung? Das sind ja über 18 Millionen Menschen und sie sind auf die Hilfe angewiesen.
Aber man muss ja irgendwie Druck auf die Taliban ausüben. Oder ja, also kann man denn sicherstellen, ja. oder wäre es denn möglich sicherzustellen, dass diese Entwicklungshilfe wirklich dann in die Entwicklung und bei der Bevölkerung ankommt und nicht die Taliban ihr Regime damit ausstatten?
Ja, natürlich. Es gibt ja die Möglichkeit und das wissen Sie ja auch, dass man nicht über staatliche Strukturen kann ja die Hilfe auch hier gehen. Über Hilfsorganisationen, wie wir es sind. Und vor allem ist das auch wichtig, dass die Rolle der Frau auch bei dieser Hilfsmaßnahme auf jeden Fall muss berücksichtigt werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf jeden Fall. Natürlich. Aber einfach zu sagen, keine Entwicklungshilfe, finde ich zynisch.
Wie ist es mit den Frauen und auch den Organisationen vor Ort? Sie sprachen das vorher schon an, dass Sie längst nicht alleine sind mit dem afghanischen Frauenverein und dass es auch viele starke, gebildete, engagierte Frauen in den Städten von Afghanistan gibt. Reicht deren Engagement nicht, um einen Wandel voranzutreiben?
Ja, das ist sehr schwierig. Es gibt so viele Beispiele, kann ich Ihnen sagen, bei uns, bei den Projekten, unter welchen Gefahren auch die Frauen tagtäglich auch das Haus verlassen, schon immer und früher und jetzt auch, um diese Projekte am Leben zu erhalten. Aber wenn kein Geld da ist, Unterstützung da ist, können sie ja natürlich auch nichts bewirken. Es sind nicht alle Projekte, die sich selbst tragen, wenn, was weiß ich, Schneiderei oder so. Wenn es gibt keinen Staat, es gibt keine Struktur, keine Gehälter. Wir hören jetzt auch ganz viele, dass die Lehrerinnen, die sagen, wir haben seit Monaten kein Gehalt bekommen. Wir brauchen diese Hilfe, diese Struktur. Und es gibt eine ganz starke Elite an gebildeten Menschen. Wenn wir jetzt Beispiel ein Mitarbeiter hier suchen, vor 20 Jahren hatten wir große Probleme, jemand, der irgendwie gut Computer kann oder Englisch kann. Und inzwischen gibt es super gebildete junge Elite und junge Menschen. Und die sollten im Land bleiben und das Land aufbauen. Das wollen sie ja auch. Aber sie brauchen ja auch eine Perspektive.
Und was die breite, auch ländliche Bevölkerung betrifft, da haben die Taliban ja auch Rückhalt, oder? Also die Bilder vom Flughafen in Kabul, die haben bei uns so den Eindruck erweckt, dass ganz Afghanistan eigentlich raus will aus dem Land. Aber das stimmt ja so nicht.
Es gibt eine Gruppe von Menschen, die zu den Taliban stehen. Ja, das stimmt. Und es ist ja auch so, dass dieses Bild im Flughafen, ich glaube, das ist was so haften geblieben. Es gibt ja viele junge Menschen, die keine Perspektive haben. Es gibt sehr viele gebildete, also die Uni gemacht haben, die Doktoranden sind, die aber auf der Straße ohne Job sind. Und da ist das natürlich auch eine Perspektive, ins Ausland zu gehen, um eine zweite Chance zu haben. Und wie die politische Situation unruhig ist, weil sie ja nicht wissen, wie die Zukunft ist. Darum, wenn man denen anbietet und sagt, wir nehmen euch es auf, dann klar, dass so viele Leute dann auch dahin gehen, denke ich mir. Und dazu auch noch, was die Rückhalt angeht, es gab ja auch bei den letzten 20 Jahren auch bestimmte Einsätze, wie dass man Hochzeiten bombardiert hat von der Luft oder auch von zum Beispiel von NATO-Kräften. Also sehr viele Zivilisten dabei umgekommen ist, wo man immer gesagt hat, das wären die Taliban. Das heißt, bei der Bevölkerung gab es ja auch so eine Anti-Haltung oder auch das Militär. Die Deutschen sind in Afghanistan sehr beliebt. Die gehören zu der Gruppe, wo es ein verbündeter Land ist mit den Afghanen. Aber andere Nationen aufgrund der Geschichte, die sind nicht beliebt. Weder die Amerikaner, noch die Engländer, noch die Russen. Es hat alles seine Geschichte. Und man muss also Afghanistan kennen, um das zu verstehen. Aber Rückhalt, wie viel Prozent Rückhalt der Menschen bei den Taliban ist, das ich habe jetzt noch so keine Statistik gesehen. Aber alle sagen, Hauptsache Frieden. Zum Beispiel in Kunduz, als diese Unruhen waren. Ich komme ja aus dieser Stadt und meine Klassenkameraden riefen an und haben gesagt, unser ganzer Hof ist voller Munition, weil da gab es auch Gefechte zwischen den Taliban und zwischen der Regierung. Dann haben sie die ganzen Decken und ihre Matratzen und so vor dem Fenster getan, damit die Kinder bloß nichts abbekommen. Aber ich kenne viele Familien, zum Beispiel eine Familie hat 4 Kinder durch diese Kriege verloren. Und ich behandle so viele Kinder mit Minen. Und das ist so schrecklich, diese ganzen Waffen. Das darf nicht im Lande mehr verkauft werden. Das ist das Schlimme.
Was kann man da tun?
Einfach, es ist eine gute Frage. Sie meinen von Deutschland aus. Also ja. Wir brauchen den Dialog, auch weil Krieg ist nie eine Lösung. Keine Waffenlieferung, auch die Haltung der Medien wäre gut, dass wir ein differenziertes, aufgeklärtes Afghanistan-Bild haben und nicht so mit Schwarz-Weiß. Sehen Sie, in Afghanistan gibt es ja immer so bestimmte Berichterstattung, wo dann plötzlich aktuell ist, jetzt wegen der Ortskräfte. Die ganze Welt schaut da und darüber hinaus wird nicht berichtet. Aber es passiert sehr vieles im Land, auch Negatives, auch Positives. Aber medial ist das Land nicht interessant, solange dann die deutsche Soldaten oder Bundeswehr da sind oder die amerikanische Soldaten, darüber wird berichtet. Aber sobald sie dann raus sind, ist das Land nicht sehr berichtenswert. Aber es passiert trotzdem sehr viel.
Und unterstützen Sie bitte Hilfsorganisationen. Spenden Sie so viel es geht, auch kleinere Projekte und ja, Frauenprojekte, auch die Kinder unterstützen. Das kann man von hier aus machen.
Was sind denn für Sie und Ihren Verein jetzt die nächsten Ziele? Werden Sie jetzt auch zu den Taliban Kontakt aufnehmen?
Ja, ich meine, wir sind ja schon in dem Sinne, dass wir die Binnenflüchtlinge ja auch betreuen. Wir haben jetzt 3 mobile Kliniken ganz neu gestartet, die Binnenflüchtlinge, die aus dem Norden gekommen sind. Wir haben ja Genehmigung von der Herr Rani-Regierung gehabt. Und jetzt waren unser Team da gewesen, da waren internationale Organisationen auch da. Wir müssen unsere Berichte liefern. Und inzwischen ist keine Regierung, wir wissen nicht, aber sie lassen uns arbeiten und sie sagen, macht weiter. Also wir haben bisher in dem Sinne quasi keine offizielle Genehmigung bekommen. Wir dürfen arbeiten. Wir dürfen die Flüchtlinge medizinisch versorgen und wir planen von Tag zu Tag und von Monat zu Monat. Da muss man schauen, wie das ist. Aber wir warten, was für eine Regierung es kommt.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und danke, dass Sie in der Sendung waren.
Bitte sehr.
Und ich sage auch an die Hörer und Hörerinnen nochmal gerichtet, wenn Sie sich genauer informieren und vielleicht auch spenden möchten, das geht am einfachsten vielleicht über die Website des Vereins. Die hat die Adresse afghanischer-frauenverein.de. Das war SWR 2 Tandem mit Nadia Nashe-Karim, Redaktion Petra Malwitz, Musik Tristan Reiling. Mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.